Ein alter und kranker Mann liegt in einem Sessel. Das Kaminfeuer wirft flackernde Schatten an die Wand. Der Atem in der Stube ist gedämpft. Johann Wolfgang von Goethe, Dichterfürst und Naturforscher, hebt mühsam die Hand. Seine Augen suchen Licht. Das fahle Tageslicht, das durch eines der gekippten Fenster fällt, erreicht ihn nicht mehr. Seine Stimme ist schwach, doch deutlich, als er mit letzter Kraft fordert: Mehr Licht! Danach sinkt er zurück. Die Kerzen brennen weiter, das Fenster bleibt halb geschlossen, das Sonnenlicht hinter den schweren Vorhängen verborgen.
Goethes letzte Worte sind vermeintlich klar und bedeutungsschwer und vielschichtig, so wie man sie von einem Denker seines Formats erwarten würde. Eine erstaunliche Leistung auf dem Sterbebett. Doch war es sein letzter Geistesblitz, der ihn, Johann Wolfgang von Goethe, für die Nachwelt in so poetischem Licht dastehen lässt?
Goethe gilt ja bis heute als größter deutscher Dichter und führender Intellektueller seiner Zeit. Und als solcher wollen wir von ihm natürlich ein ganz besonderes letztes Wort und möglichst eines, was vielleicht sogar ein bisschen mehr in sich trägt als nur eine reine Information oder irgendwie was besonders Intelligentes oder Geistreiches ist, sondern fast schon mysteriös transzendent.
Goethes Wunsch nach mehr Licht gehört zu den bekanntesten letzten Worten im deutschen Sprachraum. Und seine letzten Worte sind, in ihrer Rezeption, genau das. Ein metaphorischer, diese sinnliche Welt überschreitender Wunsch nach mehr Erkenntnis, Aufklärung oder Wahrheit. Ganz passend zu Goethes lebenslangem Streben nach Wissen. Doch stammen, so viel sei an dieser Stelle schon vorweggenommen, die letzten Worte des großen Dichters gar nicht aus seiner eigenen Feder. Das hat Cornelius Hartz in seinem Sachbuch über die letzten Worte historischer Persönlichkeiten quellenkritisch erarbeitet.
Denn überliefert ist dieses letzte Wort bei Goethes Leibarzt Dr. Karl Vogel. Und in seiner Schrift zieht er dann aber das Fazit, dass ja, die Finsternis, die Goethe in jeder Beziehung stets verhasst war, dass er mit seinem letzten Wort daraus hinaus wollte. Und das impliziert dann eben auch schon so eine bisschen, vielleicht schon eine transzendente, jedenfalls eine zweite Ebene, als nur diese reine Information, ja hier ist vielleicht ein bisschen dunkel im Zimmer.
Cornelius Hartz hat sich durch hunderte letzte Aussagen von berühmten Persönlichkeiten geblättert und sich auf die Suche begeben, wo und durch wen sie dokumentiert wurden. Die Quellenauflistung reicht von Platon bis hin zu Konrad Adenauers Familienkreis und wird von ihm auf einer prozentualen Skala nach Wahrscheinlichkeiten eingeordnet. Karl Vogel, der nicht nur Goethes Leibarzt, sondern auch sein Gehilfe war, vertraut Cornelius Hartz als historischer Quelle nicht. Zu stark lässt dieser nämlich in seiner Niederschrift um Goethes Sterbestunde durchblicken, dass es ihm um den runden Abschluss und nachweltlichen Ruhm Goethes gehe.
Das ist vielleicht teilweise die Faszination mit dem Tod, beziehungsweise eben mit dem Übertritt vom Leben in den Tod, dass wenn eine Persönlichkeit verstirbt, dass wir so eine Art Sentenz gerne hätten, vielleicht so etwas, was so ein ganzes berühmtes Leben zusammenfasst im besten Fall.
An den Sterbebetten der Geschichte bilden letzte Worte mehr ab als nur den letzten Augenblick. Sie scheinen dazu bestimmt zu sein, das ganze Leben zu greifen und so einen Hauch Unsterblichkeit zu erschaffen. Manch einer mag kein einziges Wort aus Goethes Hand gelesen haben, aber kennt die letzten Worte auf seinen Lippen. Andere haben selbst nie eine Lateinstunde besucht, wissen aber, mit welchen Worten Cäsar von dieser Welt schied. Et tu, Brute? Auch du, Brutus? Oder der Geschichtsmuffel erinnert sich vielleicht nur deshalb an Rosa Luxemburgs letzte Worte, weil der makabere Widerspruch darin so eindrücklich und politisch ist. Nicht schießen, soll sie gerufen haben, und wurde doch erschossen. Letzte Worte hängen unweigerlich mit dem Ende des Lebens, dem Sterben und dem Tod zusammen. Und diese Endgültigkeit erhebt Anspruch auf Aufmerksamkeit, wie Professor Rupert Scheule von der Universität Regensburg zusammenfasst.
Die Endlichkeit des Lebens ist ein Sinngenerator. Weil wir nicht unendlich viel Zeit haben, müssen wir uns zusammennehmen und jetzt die Dinge tun, die wichtig sind. Also das gilt ganz grundsätzlich. Aber jetzt bei den letzten Worten ist es ja nicht einfach nur die Endlichkeit des Lebens, die zählt, sondern das, was am Ende des endlichen Lebens kommt, das halten wir für was Entscheidendes.
Rupert Scheule ist Professor der Moraltheologie, also des Gebiets, das sich mit dem guten und richtigen Handeln aus christlicher Sicht auseinandersetzt. Sein besonderer Forschungsfokus liegt dabei auf den Thematiken Sterben, Trauer und Tod. So publiziert er darüber, ob man das Sterben lernen kann oder wie wir Lebende dem Tod begegnen. Denn dieser Umgang mit dem Tod hat sich historisch stark verändert und damit auch den Stellenwert der letzten Worte im Leben mitgeprägt. Im religiös geprägten Mittelalter war der Tod ein entscheidender Moment, der nicht als Endpunkt gedacht wurde,
sondern eigentlich als ein Übergang, nämlich genau vom Diesseitigen ins Jenseitige. Und da ist ja dann die Vorstellung im Grunde, das diesseitige Leben ist etwas Episodisches, das ist eigentlich auch das, was relativ schnell vorbeigeht. Und das ewige Leben, was dann folgt, ist ja das, was eigentlich auch sehr großes Gewicht hat.
Der Tod ist, so verstanden, ein Wendepunkt. Ein Wendepunkt, der auch in der Arbeit von Carlotta Post eine wichtige Rolle einnimmt. An der Universität Würzburg beschäftigt sie sich mit mittelalterlicher Vergänglichkeitsliteratur. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf dem deutschen und französischen Sprachraum. Verschiedene Texte, wie die sogenannten Totenklagen, untersucht sie daraufhin, wie in ihnen über die Begegnung mit dem Tod gesprochen wird. Für die Einordnung dieser Texte ist das vorherrschende christliche Verständnis vom jüngsten Gericht entscheidend. Also die Vorstellung von dem Tag, an dem der christliche Gott über alle Menschen richtet. Im 13. und 14. Jahrhundert entwickelt sich durch Werke von Theologen wie Thomas von Aquin und die päpstliche Bulle Benedictus Deus systematisch ein neues Verständnis des jüngsten Gerichts, das nicht mehr als unbestimmte Zukunftsvision dargestellt wird, sondern als sogenanntes Partikulargericht direkt ans Lebensende rückt.
Sobald ich sterbe, werde ich sofort gerichtet. Und zwar quasi erstmal nur ich als Individuum. Ich komme in den Himmel oder ich komme in die Hölle. Aber es passiert mir jetzt. Und dadurch kriegt dann natürlich auch diese Sterbestunde eine enorme Relevanz, weil sich in diesem Moment des Übergangs unmittelbar eigentlich danach entscheiden wird, wie es mir für die Ewigkeit geht.
Erstrebenswert war das ewige Leben im Himmel. Dafür galt es, auf Erden ein gutes Leben zu leben, aber eben auch einen guten Tod zu sterben.
Alter absolut gängig ist, ist auch, dass Menschen, die an solchen quasi schlechten Tod sterben, auch ein schlechtes Leben gelebt haben. Also dann wird die Art, wie ich sterbe, rückbezogen auf mein Leben und dann wird es auch in diese Richtung ausgelegt.
In den mittelalterlichen Totenklagen, einer literarischen Ausdrucksform der Trauer, findet Carlotta Post Zeugnisse dieses erzählten Sterbens. In den Totenklagen werden oft Sterbeszenen beschrieben. Diese sind meist emotional verdichtet und symbolisch aufgeladen.
Zum Teil ist es sogar so, dass quasi ein Fakt, der so oder so ähnlich passiert ist, eben dann einmal so irgendwie ausgedeutet oder noch ein bisschen ausgeschmückt durch Details versehen wird, dass man es eben so oder so interpretieren kann. Und damit ist der Tod nicht primär ein natürlicher Tod, sondern es ist immer etwas moralisch Aufgeladenes. Und es hat immer irgendwie auch eine Form von Symbolcharakter, nämlich tatsächlich als Spiegel dessen, wie ich gelebt habe.
Im Mittelalter galt es, gut vor Gott zu sterben, mit Blick auf die Ewigkeit. Überlieferte Sterbeszenen lassen sich vor diesem Hintergrund auch als Prüfsteine lesen. Wer in den Quellen einen guten Tod stirbt, hat, so das theologisch geprägte Weltbild der Zeit, wohl auch ein gutes Leben geführt. Doch genau dort, wo das Lebensende so gewichtig und wirklich alles entscheidend und durch ein stark normiertes gutes Sterben inszeniert wird, beginnt für die Forschung ein Problem, die Frage nach der Authentizität. Ist ein Mensch wirklich so verstorben, wie es niedergeschrieben wurde? Oder haben die Hinterbliebenen das im Nachhinein stilisiert? Nicht nur in Texten von mittelalterlichen Hofdichtern, die stark von christlichen Vorstellungen und Normen geprägt waren, Auch in späteren Jahrhunderten haben Zeitgenossen den Tod oft nachbearbeitet, als letzter Auftritt, inszeniert für die Nachwelt. Zum Beispiel in dem Bericht eines gewissen Leibarztes.
Weimar, 22. März 1832. Das Licht im Zimmer ist gedämpft. Nur ein schmaler Strahl fällt durch die schweren Vorhänge. Der alte Mann atmet flach. Johann Wolfgang von Goethe, Dichter und Denker, hebt mühsam die Hand. Sein Blick fällt auf Ottilie, seine Schwiegertochter, die an seinem Bett wacht. Seine Lippen bewegen sich. Kaum hörbar sagt er: Frauenzimmerchen, gib mir dein Pfötchen. Ihre Hand legt sich in seine. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Dann sinkt er zurück. Die Finger werden schlaff. Stille.
Vielleicht war es auch so, als Goethe starb. Profaner. Weniger Licht, mehr Frauenzimmer. Denn es gibt noch andere Quellen, die vom Ableben Goethes berichten, nicht nur den Leibarzt Karl Vogel. Zumal Cornelius Hartz hat in den Aufzeichnungen von Goethes Leibarzt nachgelesen, dass dieser zugibt,
dass er selber gar nicht dabei war, sondern andere, die ihm dann berichtet haben, ja, als letztes hat Goethe gesagt, mach doch den zweiten Fensterladen auf, damit mehr Licht hereinkomme.
Und es gibt ja noch die anderen Quellen.
Trotzdem gab es damals auch schon Zeitzeugen, beziehungsweise eben seine Verwandten, die am Sterbebett dabei waren, die eine andere Variante berichtet haben, nämlich, dass er zu seiner Schwiegertochter Ottilie gesagt hat, Frauenzimmerchen, gib mir dein Pfötchen. Was vielleicht dann, ja, sich nicht so eignete für so einen berühmten Dichter und Denker als letztes Wort, bevor er aus dem Leben schied.
Goethes Beispiel macht deutlich, wie stark Sterbeszenen von Nachwelt und Nachbearbeitung geprägt sein können und wie unsicher die Quellenlage oft ist. Überliefert wird, was erinnert wird oder was als erinnerungswürdig erscheint. So soll, zumindest nach den Aufzeichnungen des Lyrikers Arthur Symons, Oscar Wilde gesagt haben: Ich sterbe, wie ich gelebt habe, über meine Verhältnisse. Der Literaturwissenschaftler Richard Ellman schreibt in der Biografie über Wilde aber von einer anderen Variante. Dieser soll über die Tapete in seinem Zimmer geschimpft haben, die ihm mehr als missfiel, und gestorben sein mit den Worten: Entweder geht diese scheußliche Tapete oder ich. Marie Antoinette soll auf dem Weg zur Guillotine ihrem Henker auf den Fuß getreten sein, mit den entschuldigenden letzten Worten: Verzeihen Sie, Monsieur, ich habe es nicht absichtlich getan. Zumindest schreibt Antonia Fraser in der Biografie über die französische Königin von diesen möglichen Sterbeworten. Und Galileo Galilei habe wohl nach dem Widerruf seiner Lehre noch auf dem Sterbebett gemurmelt: Und sie bewegt sich doch. Ein Satz, der ihm als Akt des Widerstands zugeschrieben wird. Historisch belegt ist er nicht. Das erste Mal verzeichnet ist das vermeintliche Zitat bei dem italienischen Literaturwissenschaftler Giuseppe Baretti, mehr als 100 Jahre nach dem Tod von Galilei.
Es gibt ja viele berühmte letzte Worte, die auch denen, die sie geäußert haben, angedichtet wurden. Ein besonders geistreicher Mensch soll natürlich im besten Fall auch was besonders Geistreiches von sich geben.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben Schwierigkeiten, die Echtheit letzter Worte zu überprüfen, denn nur selten gibt es verlässliche Zeugen und dokumentarische Quellen, die sie genau so überliefert haben, wie sie tatsächlich gesprochen wurden. In vielen Fällen stammen sie aus zweiter oder dritter Hand, wurden nachträglich dramatisiert oder schlicht erfunden, um eine Geschichte runder zu machen. Oder es lässt sich einfach nicht mehr nachvollziehen.
Eines der ganz berühmten letzten Worte von Cäsar: Auch du, Brutus, was man ja auch von Shakespeare später kennt, findet sich als erstes bei Sueton. Aber Sueton schreibt eben auch 200 Jahre, nachdem Cäsar gestorben ist, berichtet nur vom Hörensagen und will vor allem eine dramatische Szene schildern. Zumal eben in der Antike die Geschichtsschreibung noch gar nicht den Anspruch hatte, irgendwelche Quellenforschung zu betreiben, sondern da wurden halt spannende Geschichten aus der Vergangenheit erzählt. Also je weiter wir in der Geschichte zurückgehen, desto vager wird das Ganze eigentlich.
Das eigentliche Dilemma mit den letzten Worten liegt jedoch weniger in ihrer vagen Überlieferung als im Sterben selbst. Die Vorstellung vom pointierten Abschiedssatz, ob nun historisch verbürgt oder literarisch veredelt, ist eher Erzählkonvention als Realität. Denn der Tod hält sich nicht an dramaturgische Regeln. In den meisten Fällen bleibt keine Zeit für wohlgesetzte Abschiedsworte. Anstelle eines zugespitzten Finales steht oft das langsame Verstummen. Rupert Scheule, Moraltheologe von der Universität Regensburg, leitet das interdisziplinäre Forschungsfeld der sogenannten perimortalen Wissenschaften, ein Fachgebiet, das sich mit Sterben, Tod und den Übergängen dazwischen beschäftigt.
Insgesamt sollten wir aber nicht vergessen, dass wir mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit von ungefähr 70-75% in unseren letzten 48 Stunden auf Erden bewusstlos sein werden. Vielleicht 10% von uns werden bis an die Schwelle des Todes ansprechbar bei Bewusstsein sein. Also letzte Worte brauchen physiologisch immer oder meistens jedenfalls einen bestimmten Vorlauf.
Die Vorstellung von letzten Worten als bewusst gesetztem, bedeutungsschwerem oder über die Ewigkeit entscheidenden Abschied hält er vor allem für eins: ein kulturelles Erzählmuster.
Unser Interesse an letzten Worten kommt im Grunde aus einer Erzähllogik. Das Ende ist das Entscheidende. Das mobilisieren wir gegen das Rieseln der Welt.
Geschichten haben Anfang, Mitte und Ende. Und genau dieses Bedürfnis nach einem stimmigen Abschluss übertragen wir auch auf das echte Leben.
Die große Oscar Wilde-Weisheit "Life imitates art" stimmt zu 100% und ist im Grunde überhaupt das Erfolgsrezept letzter Worte. Wir kommen sozusagen in unserem Interesse an letzten Worten von der Erzähllogik her, die wir im Kopf haben. Und diese Erzähllogik lässt uns das Leben sehen, das Leben strukturieren und auch das Leben leben. Und das macht überhaupt sozusagen den Reiz letzter Worte aus.
Und doch gibt es sie. Letzte Worte, bewusst gewählt, im Angesicht des Todes gesprochen, mit dem Wissen, dass sie bleiben werden. Eine Botschaft an die Nachwelt, politisch, religiös oder als letzter Ausdruck einer tiefen Überzeugung. Es sind die seltenen Momente des kontrollierten Sterbens.
Wenn Hans Scholl mit den Worten stirbt, es lebe die Freiheit, dann ist das natürlich schon berührend. Oder seine Schwester Sophie Scholl, die Sonne scheint noch. Und bei diesem Satz ist es auch nicht ganz klar, ob Sophie Scholl tatsächlich das hereinfallende Sonnenlicht gemeint hat oder ob sie es in einem übertragenen Sinn gemeint hat. Und das macht vielleicht auch das hohe Berührungspotenzial letzter Worte aus, dass sie immer auch ein bisschen schillern.
Man hält die Sonne nicht auf. Das war das Motto der französischen Résistance. On n'arrête pas le soleil. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sophie Scholl darauf angespielt hat. Dass es tatsächlich ihre letzten Worte waren, da sind sich Historikerinnen und Historiker sicher. Überliefert wurden sie vom Leiter der Vollzugsabteilung des Landgerichts, dem Scharfrichter und dem evangelischen Gefängnisgeistlichen. Hinrichtungen und Suizide verleihen letzten Worten eine ganz neue Fallhöhe. Hier gibt es kein unbedachtes Dahinsagen. Wer sie spricht oder einen Abschiedsbrief hinterlässt, weiß, dass es das letzte Mal sein wird und dass diese Worte überliefert werden. Sie können als Vermächtnis verstanden werden, als letzte Rebellion, als Trotz, als Auftrag. Und manchmal ist das letzte Wort auch politischer Akt.
20. Juli 1944, kurz nach Mitternacht. Im Hof des Berliner Gebäudekomplexes Bendler Block steht ein Militärfahrzeug mit laufendem Motor. Die Nachricht vom Scheitern des Attentats auf Hitler hat sich bestätigt. Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, Offizier, Aristokrat und Widerstandskämpfer, wird gemeinsam mit seinen Mitverschwörern zum Schießplatz geführt. Als Stauffenberg an die Reihe kommt, ruft er: Es lebe das heilige Deutschland. Dann fallen die Schüsse.
Da gibt es verschiedene Versionen oder verschiedene Aussagen dazu, aber vermutlich ist er mit dem Ruf Heiliges Deutschland oder es lebe das heilige Deutschland gestorben. Das war ihm ein wichtiger Begriff aus seiner Sozialisation, aus dem George-Kreis. Das war für ihn etwas, wofür er tatsächlich gelebt hat. wofür er ins hohe Risiko dieses Attentats gegangen ist. Auch da haben wir dieses politische Bekenntnis.
So Rupert Scheule. Letzte Worte markieren den Übergang zwischen Leben und Tod, sind der letzte bewusste oder unbewusste Ausdruck eines Menschen und werden mit Bedeutung aufgeladen. Oft wurden letzte Worte ausgeschmückt, manchmal sogar erfunden. Besonders bei berühmten Persönlichkeiten erscheinen sie im Rückblick oft poetischer, als sie es wirklich waren. Doch ist das wirklich so entscheidend?
Das ist vielleicht wie in der Literatur, ne? Dass man ja auch sagt, eine wahre Geschichte ist nicht unbedingt eine, die exakt so passiert ist, aber eben eine, die eine tiefere Bedeutung in sich trägt, die vielleicht für die Menschen deshalb wahr wird, weil sie eben einen anderen Kern hat als die bloßen faktischen Informationen.
Und vielleicht erfüllen letzte Worte weniger die Funktion eines wörtlichen Zitats, als die einer Erzählung, die Trost spendet oder eine tiefere Wahrheit transportiert.
Letzte Worte sind gar nicht immer entscheidend, wie das ganze Leben entscheidend ist. Also wir dürfen das Ende auch nicht überschätzen und das könnte auch eine Pointe sein. Haltet da mal die Bälle flach, was die Faszination letzter Worte angeht. Guckt auf das Ganze und ihr seid fairer unterwegs.
Letzte Worte berühmter Persönlichkeiten. Letzte Worte scheinen oft mehr auszusagen als ein ganzes Leben. Lavina Stauber hat beleuchtet, wie viel wir wirklich über sie wissen können und weshalb sie trotzdem für die Nachwelt von Bedeutung sind. Viele weitere Audios von Radio Wissen, auch rund um Trauer als Gefühl und den Umgang mit Sterblichkeit, finden Sie in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie in den Shownotes.